Willkommen zur allerersten Folge von Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich erkläre euch einmal kurz, was hier in diesem Podcast abgeht. Ich bin Claudia, für alle, die mich noch nicht kennen, Hunting Tales auf Instagram. Und ich selbst bin Psychologin und verbinde sozusagen Jagd und Psychologie, somit eben auch die Charaktere und Persönlichkeiten hinter der Jagd. Und ich dachte mir, ich mache einen Podcast, bei dem ich verschiedenste Leute aus der Jagd einlade und denen immer und immer wieder dieselben Fragen stelle. Also das heißt, jeder Interviewgast bekommt dieselben Fragen. Und was noch viel wichtiger ist, das Ganze soll transparent sein, sodass ja jeder, der mir zuhört, genau weiß, es kommt ungeschönt auf den Tisch, was wir hier so besprechen. Deswegen auch gleich der Versprecher als ultimativer Beweis. Bei uns ist alles uncut. Das heißt, alles, was die Gäste sagen, kommt auch genauso bei euch an. Und für die erste Folge habe ich jemanden dabei, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, bestimmt der ein oder andere. Und zwar habe ich die Johanna dabei. Hallo Johanna.
Hi.
Du darfst dich gleich vorstellen. Ich stelle dich nur jetzt schon mal vor, dass die Leute wissen, woher ich dich habe. Und zwar war die Johanna Praktikantin bei mir, weil sie selbst auch Psychologie studiert. Und ich meine, du hast schon vor dem Jagdschein überhaupt zu uns gefunden, ne?
Ja, genau. In der Erfindung zur Jagdprüfung quasi.
Genau, da hast du wahrscheinlich gesucht. Wie bestehe ich die am besten?
Ja, richtig, richtig.
Und so haben wir zusammengefunden, hast du dein Praktikum hier gemacht und bist mittlerweile auch, wie kann man das sagen, ja, angestellt eigentlich, ne?
Ja, ich Minijobbe bei dir.
Du Minijobs bei mir, genau. Das wird so richtig schön gleich hier parteiisch einsteigen. Nein, Spaß beiseite. Johanna, du darfst dich gleich vorstellen. Nochmal so von deiner Seite, gerade auch so diese Richtung, wie bist du zur Jagd gekommen? Und dann läuft das Ganze so ab. Ich stelle dir jede Menge Fragen im Interviewformat, auch mit dem Hintergedanken, dass wir durch diese selben Fragen eben auch so ein bisschen zeigen können, in welche Richtung kickt, sage ich mal, der Jäger. Geplant ist einfach, wirklich die verschiedensten Leute einzuladen. Und heute haben wir mit dir eine junge Frau, Jungjägerin. Und du darfst gleich mal sagen, wer bist du? Das kennen wir nicht schon. Aber wie bist du zur Jagd gekommen?
Ja, genau. Also du hast jetzt schon gesagt, dass ich Psychologie studiere, mittlerweile im vierten Semester. Und ich habe letztes Jahr meinen Jagdschein gemacht. Neben dem Studium, auch nach einer etwas stressigen Prüfungsphase. Aber mich hat das Thema Jagd echt gepackt und ich wollte es dann wirklich auch machen und dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil ich habe im Jahr davor meinen jetzigen Freund kennengelernt, in einem ganz anderen Kontext als Jagd. Aber wir waren gemeinsam auf Arbeit und weil wir nicht so viel Lust hatten, dort zu arbeiten, er ist jetzt auch in eine andere Branche gegangen, hat er mir ganz, ganz viel über die Jagd erzählt. Und ich wusste damals gar nicht so unbedingt, dass Jagd noch volles Ding ist. Für mich war das überhaupt gar nicht auf der Bildfläche. Und deswegen war ich total interessiert, weil ich auch schon immer mal dabei sein wollte, wie ein Tier geschlachtet wird, weil ich das einfach wichtig finde, woher das Fleisch kommt. Das wollte ich einfach mal machen, in so einem Workshop oder so. Und dann dachte ich, oh, das ist aber auch eine interessante Sache mit der Jagd. Und dann sind wir, wie der Zufall es will, auch ein Paar geworden. Und er hat mich dann auch wirklich über ein ganzes Jahr lang mitgenommen, regelmäßig zur Jagd. Jedes Wochenende ein, zweimal raus, unter der Woche so, wie es ging. Also so oft, wie es nur wirklich ging. Und ich kann mich noch gut an das erste Abenteuer erinnern. Das war tatsächlich das erste Mal, als wir rausgegangen sind. Das war zur Blattzeit. Und wirklich beim ersten Mal sprang dann auch ein Bock, den er dann erlegt hat. Und da war ich total baff, weil ich mir dachte, was ist das denn hier? Man geht einmal raus und dann erlegt man gleich was. Und da war ja dann wirklich das Feuer in mir geweckt. Deswegen bin ich jetzt bei der Jagd und habe zu dir gefunden, weil ich ja damals auch ein paar Probleme hatte in der Jagdschule. Und fand dann die ganze Sache so interessant, dass ich dachte, okay, Psychologie und Jagd, das passt ja perfekt zu mir. Jetzt war ich im Praktikum und nun arbeite ich.
Und bist du hängen geblieben, ne? Okay. Danke dir für die ausführliche Vorstellung, dass wir einfach wissen, okay, heute steigen wir mit jungen Jägerin eben ein. Ich würde jetzt in die Fragen reingehen. Also ich habe das in fünf verschiedene Blöcke aufgeteilt. Erster Block ist jagdlicher Werdegang und prägende Momente. Meinen jagdlichen Werdegang kennen wir jetzt schon. Aber in deiner ganzen Laufbahn, auch wenn sie jetzt noch nicht so ewig lang ist, was war der prägendste Moment bis jetzt?
Der prägendste Moment war tatsächlich, bevor ich überhaupt dran gedacht habe, den Jagdschein zu machen. Das war nicht das erste Stück, was wir gemeinsam erlegt hatten, von dem ich gerade erzählt habe, sondern das war ein bisschen später. Das war im Herbst oder im Winter, weiß ich nicht mehr genau. Da haben wir auch einen Bock erlegt. Den hatte ich sogar zuerst gesehen und er danach. Und so kam es dann auch zu der Erlegung. Es war eine relativ schnelle Situation, sehr spannend. Der Bock steht da auch hinter mir. Also siehst du nicht, egal. Und den habe ich nämlich, da hat er gesagt, okay, wenn du möchtest, darfst du den jetzt heute das erste Mal alleine aufbrechen, mit natürlich mit seiner Hilfe. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war für mich wirklich prägend, weil ich finde, das ist einfach eine Erfahrung, die man machen muss, die auch am Anfang, finde ich, nicht so einfach ist. Es hat mich viel Überwindung gekostet. Es ist alles warm, es ist alles, es riecht besonders, es ist blutig. Also es hat mich da echt Überwindung gekostet. Aber das hat mich irgendwie geprägt, weil ich das gleichzeitig auch so interessant fand. Wie sind die Organe aufgebaut? Man kommt doch sonst nirgendwo ran, das mal zu sehen. Und das fand ich so, so spannend. Und dieses ganze Tier zu betrachten und wirklich von oben bis unten das mal zu studieren, das fand ich ganz toll. Und dann dachte ich mir, okay, ja, genau, das ist es. Und diesen Rehbock haben wir dann auch gemeinsam zerwirkt. Und nicht ein Rehbock, das war damals ein anderes Stück, was wir zerwirkt hatten. Genau, das war eine Ricke. Aber kurz danach haben wir ein Stück gemeinsam zerwirkt und das war genauso spannend für mich, wo kommen dann diese ganzen Stücke Fleisch her? Und das hat mich noch mehr darin befeuert, dass ich auch einen Jagdschein machen möchte, weil ich das ganz toll finde, zu wissen, woher mein Fleisch kommt, weil ich gerne Fleisch esse, aber diese ganzen Qualen ersparen möchte.
Also es ist wirklich dieser Grundgedanke mit, ja, vom Anfang an bis zum Ende, also wirklich dieses vom Beobachten bis auf den Teller.
Ja.
Und ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, mit gutem Gewissen einfach Fleisch essen zu können.
Genau, genau.
Würdest du sagen, es gibt eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Ist ein bisschen schwierig. Ich jag ja nun wirklich noch nicht so lange, dass ich jetzt unbedingt sagen kann, dass es in meiner Jagdzeit war. Aber ich glaube, ähnlich wie jetzt die Situation mit dem Aufbrechen, war das auch, als ich so eine, wie heißt diese, Aninova heißt das, glaube ich. Die hatten so eine Dokumentation gemacht, das ist so ein Tierschutz. Und die habe ich mir mal angeguckt. Und danach ging es mir wirklich nicht gut. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Und da wurde echt gezeigt, was für grausame Sachen mit den Tieren in unserer Zucht, in unserer Fleischzucht gemacht werden und wie schlimm das da alles ist. Und das hat mich nachhaltig beeinflusst, dass ich seitdem auch, ich habe auch vorher sehr, sehr wenig Fleisch gegessen, aber kein Industriefleisch mehr gegessen habe. Ich hatte schon das Glück, damals mit meinem Freund zusammen zu sein und der hat mir immer schönes Wildfleisch gebraten. Deswegen hatte ich da schon eine gute Ressource. Aber auch dieser Punkt wieder, mir war es dann auch einmal selber auch sehr wichtig, eigenes Fleisch zu produzieren, beziehungsweise durchs Jagen zu holen. Was quasi mich sehr auch geprägt hat und meine Einstellung beeinflusst hat. Und deswegen möchte ich auch unbedingt weitgerecht jagen, weil ich ja eben die Qualen sparen möchte den Tieren, weil ich ja eigentlich wirklich möchte, okay, das Reh hat gerade noch geäst und hat den Knall nicht gehört und dann ist es tot. Und nicht noch sich ein paar Kilometer geschleppt, weil ich dem am Tier in die Keulen oder ins Weiche geschossen habe.
Okay, also du sagst wirklich, es ist dieser Punkt. Ich habe mich auseinandergesetzt. Ich meine, diese Dokus, ich kenne da auch einige von und ich kenne dieses Gefühl, was man beim Schauen hat, wo dann wirklich der Magen umdreht. Und dann dieser Punkt, okay, entweder ich kümmere mich halt selbst drum oder ich lasse es halt, ne?
Richtig, genau, ja.
Das finde ich ganz interessant, dass wir da diese prägenden Momente gehen. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie du schon sagst, der Zeit geschuldet, aber macht ja nichts, ne?
Vielleicht, was mir gerade dazu noch einfällt, Thema Weitgerechtigkeit, bei mir, für mich das ja auch ganz wichtig war, dass ich die Tiere auch immer sehr sauber treffe, dann auch in Zukunft, das war noch während des Jagdscheinmachens, hatte ich irgendwie plötzlich eine Blockade bekommen, ja, in einer Jagdschule, beziehungsweise bevor ich in die Jagdschule gegangen bin, ich hatte mit meinem Freund viel geübt, dass ich den Bock nicht mehr getroffen habe, auf 100 Meter.
Papierbock, ne?
Also. Ja, ich wollte gerade sagen, die Papierbock, auf der 100 Meter war. Die Schüsse gingen immer nach rechts unten, immer nach rechts unten. Und das hat mich so, ich habe mich da so herrlich reingesteigert, weil ich mir dachte, Mensch, wenn ich diese einfache Aufgabe nicht hinkriege, nicht mal, dass ich dann die anderen Aufgaben nicht hinkriege, sondern wenn ich das nicht hinkriege, dann kann ich doch mein Jägerdasein komplett verwerfen. so kann ich doch nicht auf Jagd gehen, so brauche ich den ganzen Spaß doch gar nicht weitermachen. Und da habe ich mich, glaube ich, so dolle reingeredet, dass es teilweise echt, echt schlimm wurde. Aber auch durch dich, durch euch, konnte ich dann da wieder rausfinden. Das Wichtigste war für mich diese Trockenübungen, um dann da wieder rauszukommen. Aber ja, das hat mich auch sehr geprägt, weil mir das so wichtig war, gut zu schießen.
Und das ist ganz oft ja, also den ja zum Glück viele Jäger haben, diesen Perfektionsanspruch, ne? Also wirklich hohe Ansprüche an sich selbst, die aber, wie du schon sagst, auch irgendwann zu einer Blockade führen können. Also deswegen ganz, ganz stark, dass du das hier gleich mit uns in der ersten Folge voll teilst. Dankeschön.
Gerne.
Das ist nicht selbstverständlich und die heiklen Fragen kommen ja erst noch. Cool. Lass uns auch mal weitergehen, weil gerade schon Ethik und Verantwortung schon ein bisschen durchgeklungen hat, gerade in Richtung weitgerecht jagen. Ich will mir sicher sein, ich mache den Akku, wenn ich mir sicher bin. Wie sieht es bei dir aus? Na, Jagd ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Auf welche Seite stellst du dich da eher oder was ist es für dich?
Schwierig, ich kenne eigentlich nur den Vergleich zwischen Hobby und Passion. Und nicht zwischen Verantwortung und Passion. Bei Hobby und Passion könnte ich dir die richtige Antwort geben. Da würde ich mir sagen, es ist definitiv eine Passion und eben nicht nur ein Hobby. Es ist viel mehr als ein Hobby. Es ist für mich eine Lebenseinstellung geworden. Auch schon nach so kurzer Zeit. Weil ich jetzt auch in einem Jägerhaushalt halt auch lebe, kann ich das so gut umsetzen. Aber Verantwortung und Passion, das hatte ich in meinem Kopf halt irgendwie mit Passion gleichgesetzt. Weil ich eben genau gesagt habe, das Hobby ist keine Verantwortung. Da kann ich mal hingehen zum Tennis, gehe ich halt mal kurz hin, spiele 3 Runden und dann gehe ich wieder, lasse alles liegen und muss mich nicht groß weiter darum kümmern. Aber bei der Jagd steckt sehr, sehr viel mehr dahinter. Nicht mal unbedingt, dass wir uns nur auf den Hochstand setzen und im besten Fall ein Stück erlegen, sondern auch die ganzen Revierarbeiten davor, das Tier ordentlich ansprechen. Ist es das Richtige? Ist das, was ich tue, das Richtige hier gerade? Da steckt so viel mehr dahinter. Und dann auch im Moment des Abdrückens ist es ja auch eine Riesenverantwortung, ob ich das Tier jetzt so wirklich schnell erlegen kann, dass es direkt liegt oder halt nach ganz kurzer Totflucht. Oder schieße ich das Tier krank? Also es ist schon eine Verantwortung. Also in dem Fall würde ich sagen, beides.
Genau, es gibt ja auch kein richtig und falsch.
Ja,
ich kann's auch beides sagen. Ich stelle mir diese Frage eher wie so ein Regler vor, ne? So links, rechts, je nachdem. Kannst ihn auch in der Mitte stehen lassen. Deswegen.
Ja,
aber du hast es schön beschrieben, wie das Empfinden ist. Und ich habe ganz bewusst nicht dieses Hobby genommen, weil das jetzt einfach per se ausschließe, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Gerade bei Jägern, ne? Eher Nicht-Jäger würden, glaube ich, gehen und sagen, okay, das ist ein Hobby, weil sie nicht wissen, dass alles hinten dran hängt.
Ja.
Aber sehr schön beschrieben. Vielen Dank dir. Gibt es denn einen Grundsatz oder eine bestimmte Jagdethik, nach der du handelst?
Habe ich ja jetzt schon oft gesagt, die Weitwältigkeit liegt mir echt doll am Herzen. Dass das Tier eben nicht leidet, aber da habe ich ja schon viel zu gesagt. Und was mir jetzt spontan noch zu einfällt, ist Thema Bauchgefühl. Weil es ist gerade in der Winterzeit, wo ich angefangen habe zu jagen, war halt wirklich quasi alles frei vom Jagdgesetz her, also was ich schießen und erlegen hätte können. Aber ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, wo ich draußen saß und mir dort ein und danach ein zweiter Marder und mich angewechselt hat. Die hätte ich erlegen können. Aber ich hatte so ein komisches Bauchgefühl. Ich wollte das nicht. Ich war nicht dabei und dann muss ich auch sagen, bin ich ja auch nur ein Mensch. Und dann habe ich die beiden da gesehen. Marderhunde haben ja immer eine Ehe, die quasi das ganze Leben dann geht und diesen Partner für immer. Und dann habe ich die beiden dann so gesehen, wie sie da so den Weg lang getingelt sind. Und ich konnte es nicht übers Herz bringen. Und dann habe ich mich gegen den Schuss entschieden und habe gesagt, okay, nee, ist heute nicht mein Ding. Ich hätte mich danach nicht gut gefühlt und das war mir total wichtig. Eine andere Situation war auch, wir waren auf einer Drückjagd. Und da fauchte ein Rehkitz kurz hinter einem Busch und das waren vielleicht 20 Meter, nicht weit, weit weg. Und ich glaube, viele hätten geschossen. Aber ich dachte mir, wow, der Busch, ich kann den nicht einschätzen. Es war relativ fein. Mein Freund hat danach gesagt, okay, du hättest durchschießen können, das hätte gepasst, gerade auf die Entfernung. Aber auch in dem Moment habe ich gesagt, nee, ich bin hier auf einer Drückjagd, die war jetzt ohne top organisiert. Und dann dachte ich mir, im Zweifel ist verschließlich dieses Arme jetzt krank und es wird keine richtige Nachsuche gemacht. Ich konnte das nicht so wirklich einschätzen, ob die wirklich ordentlich nachgesucht hätten. Und da ging mir einfach zu viel durch und da war auch wieder das Bauchgefühl nicht da, dass ich das Rehab ziehen lassen und danach ist es halt deutlich schneller davon. Da hatte ich dann keine weitere Möglichkeit zum Schießen. Aber damit war ich dann auch ganz fein. Also mir ist es schon sehr wichtig, dass das Bauchgefühl passt.
Und du bist so, ich würde mal sagen, so ein intuitiver Jäger.
Ja.
Was du sagst, ich kann es mir vielleicht nicht erklären, warum, aber gerade merke ich, es passt nicht oder es passt.
Genau. Das, ja, irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Und also,
du hörst dir selbst zu bei der Jagd.
Ja, und die Stücke, die ich erlegt habe, da habe ich auch so ein klares Gefühl von, ja, das passt und ja, der Schuss war gut. Die lagen alle entweder direkt im Knall oder wirklich nach einer ganz kurzen Flucht. Da war dieses Gefühl, ich war mir quasi 100% sicher, dass das jetzt hier auch so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war ganz verrückt. Das hätte ich nie so gedacht.
Das ist aber ein schöner, also ich finde das einen schönen Grundgedanken. Man war, finde ich, auch immer wieder, gerade so in der Natur, auch wenn wir uns gerade gesellschaftlich immer weiter davon entfremden, dass dieser Punkt, ja, die Jagd ist seit Anbeginn der Zeit Bestandteil dieser Welt. Sie ist in der Natur fester Bestandteil. Man sieht es ja auch immer wieder, Höhlenmalereien gehen über die Jagd primär. Oder vor allem, sage ich jetzt mal. Dann haben wir diesen Punkt, wir haben die Augen nach vorne gerichtet, was diesen, ja, nicht für ein Beutetier spricht, wenn ich mir ein Pferd oder ein Esel anschaue oder ein Schaf, sind die Augen ganz woanders als von dem Jagdtier. Dann kann man natürlich auch über unser Gebiss und sowas diskutieren. Also ich denke, irgendwo gehört es zu uns dazu und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Intuition da super mitspielt und es ganz, ganz wichtig ist, der zuzuhören.
Total spannender Blickwinkel gerade, dass du das so ein bisschen sagst, es kommt auch aus der Genetik, dass ich da vielleicht dieses Bauchgefühl habe, diese Intuition, dass das jetzt so sein soll. Spannend.
Hat noch keiner erforscht, glaube ich, aber das ist sowas, was ich mir ganz, ganz oft denke.
Ich brauche noch eine Bachelorarbeit.
Sehr gut. Oder was ich auch immer noch gerne als Beispiel anführe, sind die ewige Jagdgründe der Indianer.
Ja.
Die das, dass da Jagd ganz, ganz oft ein Punkt ist einfach in dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Je moderner die Welt ist, je entfremdeter wir aber sind, desto kontroverser, glaube ich, aber auch.
Ja.
Finde ich auf jeden Fall einen schönen Blickwinkel. Schön, dass du es ansprichst. Ich würde auch einfach gleich weiterspringen zum nächsten Punkt, und zwar Herausforderungen in Extremsituationen. Was war für dich die herausforderndste Situation, die du bis jetzt bei der Jagd erlebt hast?
War ja noch nicht so viel, aber ich glaube, die spannendste Situation und die für mich doch herausforderndste war, es war der 1. Dezember, es war ein total schöner Tag. Ich habe am Morgen die Waffe eingeschossen, wir waren dann noch gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt und dann abends eigentlich viel zu spät rausgegangen und ich bin zu meinem Hochsitz gepirscht und habe Wärmesignaturen. Ich habe eine kleine Wärmebildkamera, womit ich mal so ein bisschen durch den Einstein gucken kann und habe Wärmesignaturen gesehen. Und dann mich aufgebaut mit meinem Pirschstock, quasi direkt neben dem Hochsitz. Hoch habe ich mich nicht getraut. Und da waren mehrere Wärmesignaturen und habe gesehen, es war Rotwild. Und wir hatten da so gar nicht mit Rotwild gerechnet, überhaupt nicht. Und dann hatte ich dort dieses Tier Angesicht zu Angesicht. Über bestimmt mehrere Minuten. Also wahrscheinlich übertreibe ich es jetzt, es war am Ende gar nicht so lange. Aber das war extrem spannend, weil ich durfte mich ja nicht bewegen. Rotwild ist ja so feinsinnig. Die merken das ja sofort. Der Wind stand Gott sei Dank gut, aber dann war das erste Tier, was mich angestarrt hat. Und plötzlich das zweite Tier rechts daneben hat mich auch angestarrt. Und ich dachte, ich darf mich jetzt nicht bewegen. Wenn ich hier nichts erlege, ist auch vollkommen in Ordnung. Die sollen mich bloß nicht mitkriegen. Und hatte insgeheim gehofft, dass vielleicht da noch ein Kalb mit dabei kommt. Aber da konnte meinen Augen ja kaum trauen. Zog da wirklich ein AK-2 Hirsch von rechts nach links. Und weil ich mich ja nicht bewegen durfte, war für mich die Situation vorbei. Ich dachte, ist gut, geht jetzt nicht. Aber dieser Hirsch hat mir es dann echt leicht gemacht, also beziehungsweise hat ihn mir gefallen getan und ist tatsächlich nochmal umgedreht und genau in meiner Lücke verhofft, wo ich wirklich mich nur ganz, ganz bisschen minimal verstellen musste. Und da konnte ich den Hirsch erlegen. Und das war für mich so ein krasser Moment, weil ich da eine ganz eigene Entscheidung treffen musste. Mein Freund saß ganz woanders und ich musste das ganz für mich alleine erklären, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und da ist genau das passiert, was ich dir gerade erzählt habe. Es hat sich richtig angefühlt. Alle Gedanken waren aus, als ich abgedrückt habe. Und ich war mir zu 100% sicher, der Schuss ist da, wo er hängen soll. Weil ich hatte das Problem, wir hatten ein kleines Malheur da mit der Waffe, dass ich nicht mehr ordentlich repetieren konnte, weil da so ein kleiner Hebel verstellt war.
Ja.
Deswegen hatte ich dann das Ding mit der Hülse plötzlich in der Hand und konnte nicht repetieren. Deswegen habe ich dann auch gar nicht mehr mitgekriegt, wo die alle hingerannt sind, weil ich so mal mit Repetieren beschäftigt war, weil mir das voll eingebläut wurde. Sofort repetieren, sofort repetieren. Ich hätte vielleicht auch einfach mal durchgucken können weiter. Ich war mir ja sicher mit dem Schluss. Und dann war das echt spannend. Ich stand dann so lange, bis mein Freund da war, genau in der Position mit meinem Rückstand und der Waffe, weil ich es so aufgeregt habe, weil ich habe geweint. Es war für mich alles total krass, weil ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass ich da den Hirsch, das war ein Sechster, erlegen konnte, weil wir wissen nicht, wie lange das Rotwild noch da ist. Nächstes Jahr oder dieses Jahr wird Holzeinschlag davon gemacht und das ist echt so was Schönes und ich freue mich dort immer noch total doll drüber und ja, das war schon wirklich eine sehr
Also, ich sehe es dir an, wir hören es dir wahrscheinlich an. Also das sieht man richtig.
Ja.
Aber ich finde es schön, dass da die Herausforderung so positiv belegt ist, ne?
Ja, total. Es war wirklich sehr, sehr spannend, weil die mich total, die hatten mich gesehen und ich musste da wirklich quasi Auge in Auge, nur der Hirsch nicht. Der ist da lang stolziert. Der hat mich nicht mitbekommen.
Weil vielleicht haben die anderen auch nur zufällig geguckt, wer weiß.
Ja, aber genau.
Was bringt mich zur nächsten Frage? Und zwar, wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Oh, sehr, sehr abhängig davon, was für Fehler und was für Kritik gegeben wurde.
Du kannst auch aufdröseln, die Frage, wenn du möchtest.
In der Uni gehe ich mittlerweile doch ganz gut mit Druck um. Und mittlerweile auch ganz gut. Also mittlerweile, die war noch vor dem Winter noch anders mit den Noten und quasi schlechte Rückmeldung war es nicht. Aber mittlerweile komme ich dann besser klar, dass ich sage, okay, es ist nur eine Note, es ist nichts Schlimmes. Ich habe mein Bestes getan, besser ging es jetzt quasi nicht. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich wirklich mal was falsch gemacht habe, vor allem in einem freundschaftlichen Kontext, wenn ich eine Person enttäuscht habe, etc., dann geht mir das total dolle nahe. Und dann möchte ich das so schnell wie möglich wieder gut machen. Ich kann keine Menschen anlügen, das ist so gar nicht meins. Ich bin da straight raus und versuche die Leute eigentlich wieder dann davon zu überzeugen, mir nicht mehr böse zu sein, weil ich damit nicht gut leben kann. Vor allem, wenn es dann mein Fehler war. Deswegen tue ich dann auch wirklich, setze ich alles daran, mich dann auch ehrlich zu entschuldigen. Genau, aber wir wollen jetzt wahrscheinlich aufs Jagdliche hinaus.
Ja.
Also, denke ich mir. Aber es ist schwierig. Also ich hatte jetzt noch keine negative Erfahrung in dem Sinne. Kann ich so noch gar nicht beantworten. Aber ich könnte ja hypothetisch beantworten. Weil auch ich werde nicht frei von Fehlern sein, auch wenn ich es versuche und dann alles setze, dass eine Nachsuche oder das Krankschießen eines Tieres nicht passiert, kann es immer noch passieren. Und ich glaube, da müsste ich wirklich eine gute Coping-Strategie finden, damit, dass ich danach nicht sage, gut, ich fall jetzt wieder in so ein Loch, dass ich da jetzt wirklich was Schlimmes gemacht habe. Ich glaube, ich muss viel dann darüber reden und mir eine Relation suchen. Und das ist schwierig, weil im Endeffekt würde ich da ein Tier wirklich sehr schwer verletzen. Ich bin so ein tierlieber Mensch und es würde mir so nahe gehen. Ich würde alles daran setzen, dass wir schnell eine Nachsuche machen, dass wir schnell das Leid beenden können. Und danach direkt in die Analyse von den Fehlern. Woran hat es gelegen? War die Waffe? Hat sich das Tier wirklich dann im letzten Moment bewegt und ich konnte wirklich nichts dafür? Oder habe ich gemuckt, verrissen, was auch immer?
Das ist immer das, was ich auch gerne sage. Wir können uns kontrollieren, aber wir können halt nicht die Natur kontrollieren, ne?
Ja.
Die größte Gefahr ist halt nur zu sagen, es war nicht mein Fehler, sondern lag an anderen Dingen. Oder eben auch dieses Typische, was mich ja immer wirklich wurmt, es gehört dazu. Weil es gehört dazu, ist halt eine Ausrede, wo ich mir eine
Ja.
Tür offen lasse. Wenn ich mir eine Tür offen lasse, dann lasse ich mir die offen, um da durchzugehen.
Ja.
Ja, deswegen finde ich deinen Ansatz schön, dass du sagst, okay, ich vermeide um jeden Preis, aber wenn es passiert, dann stehe ich um jeden Preis dafür gerade und verhindere das Schlimmste.
Ja,
Das ist
definitiv.
schön, dass da deine Einstellung definitiv so ist.
Ja.
Sehr gut. Auch wenn das jetzt hypothetisch war, macht ja nichts. Du hast ja noch ein paar Jahre vor dir.
Hoffentlich.
Macht sich auch immer gut, sich vorher Gedanken um seine potenziellen Fehler zu machen. Hört sich immer so ein bisschen abstrus ab, wenn wir kurz in die Psychologie abdriften. Aber wenn ich einen Plan habe, dann gibt mir das Sicherheit. Und auch wenn dieser Plan heißt, ich schau mal, was mache ich denn, wenn jetzt der Worst Case eintritt. Das
Auf
hast du
jeden
uns gerade schön gezeigt, auf jeden Fall. Ja, danke dafür. Dann gehen wir nochmal weiter in Richtung Lernen und Weiterentwicklung. Was würdest du sagen? Du darfst natürlich auch gerne die Zeit jetzt vor dem Jagdschein nehmen, als du da mit deinem Freund rausgegangen bist. Was war die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn bis jetzt gelernt hast?
jeden Fall. Das Selbstbewusstsein wieder zurück zu meiner Fähigkeit, also mein Selbstbewusstsein wiederfinden. Und ich glaube, da hast du keinen kleinen Beitrag zu geleistet, sondern ich hatte ja das Glück und durfte bei dem Mind Your Hunt Seminar teilnehmen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da stand mit der Kurzwaffe neben Christian Bender, und plötzlich sollten wir alle gleichzeitig anfangen, ich weiß nicht, was die Entfernung war, nah auf jeden Fall, zu schießen. Das hat ja keine 3 Sekunden gedauert. Da war ich ja so überfordert mit der Situation, mit dem ganzen Geknalle neben mir. Die Patronenhülsen flogen nur so rum. Das hat mich so gestresst. Ich habe keinen Schuss abgegeben. Ich habe direkt angefangen zu weinen. Ich bin schon nah am Wasser gebaut. Das ist wahrscheinlich nicht viel zu heiß. Das ist meistens irgendein Ausdruck von irgendwelchen Emotionen, die jetzt mal raus müssen. Ob es Freude oder Trauer oder Stress ist. Alles möglich.
Sind wir schon zu zweit?
Ja, also wirklich, das dauert nie lange. Aber das war sehr, sehr krass, weil ich da wirklich wieder an mir gezweifelt habe, weil ich mir dachte, oh je, ähnliches wie damals, als ich die Scheibe nicht getroffen habe beim Jagdschein. Ich glaube, es war sehr, sehr ähnlich, das Gefühl nach dem Motto, ja, wenn ich das doch schon nicht mitkriege, was soll ich denn dann allgemein von dem ganzen Seminar hier mitnehmen, wenn ich ja nicht mal hinkriege, einen Schuss hier loszuwerden? Was, also wieder so eine totale Abwärtsspirale. Ich kann mich gut reinsteigen in manche Sachen. Und da weiß ich noch, dass Christian sich neben mich gestellt hat und mit mir zusammengeschossen hat. Also, wie war denn das? Genau, ich habe die Waffe gehalten und er hat den Abzug gezogen. Und das 3, 4 Mal. Und danach konnte ich dann 3 Mal alleine schießen. Und dann saßen die Schüsse auch wirklich 1A. Und das war so krass, direkt quasi negative Situation, direkt jemand, der einem geholfen hat, der da war. Quasi, wenn man vom Pferd fällt, direkt wieder aufsteigen, mit aber Hilfe. Und weil das so schnell ging, glaube ich, konnte mein Kopf gleich sagen, okay, alles gut, mach jetzt einfach weiter. Und das war so krass, weil danach hatte ich nicht eine Sekunde mehr Probleme. Und wenn ich jetzt auf dem Schießstand bin, mich stört es nicht mehr. Und früher hat mich das ja verrückt gemacht, wenn da jemand neben mir geschossen hat. Ich fand das so, so schlimm. Und diese Resilienz dazu bekommen, ich glaube, das war für mich echt ganz schön eine gute Lektion.
Also wirklich zu finden, okay, auch wenn ich es mal verliere, ich finde mein Selbstbewusstsein wieder. Ich komme da raus, vielleicht nicht alleine, aber ich komme da raus und nutze das dann auch und mache einfach weiter.
Ja, definitiv. Also das hat mir geholfen, allgemein dieses ganze Seminar, mein Selbstbewusstsein zum Schuss wirklich aufzubauen. Ich bin danach so viel selbstbewusster mit diesem Mindset, ich treffe, ich treffe, ich treffe.
Sehr gut, nicht zu viel verraten.
Nee, aber ich hatte ein tolles Selbstbewusstsein danach. Das war schön. Ich bin viel besser zur Jagd gegangen, mit einem viel besseren Bauchgefühl. Das war echt toll.
Sehr gut. Es freut mich zu hören. Also auch danke natürlich für das Feedback.
Ja, stimmt, habe ich noch. Ja.
Und natürlich also auch, dass du das so teilst. Ich meine, das sind wieder Sachen, da auch dann sich selbst die eigenen Schwächen zu erzählen. In dem Podcast. So, ich meine, er ist noch nicht draußen, offensichtlich. Machen wir gerade Vorproduktion. Aber so,
Man soll
und
doch mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja, das ist auch super, aber ich meine, ich stehe sehr groß in den sozialen Medien. Ich weiß, dass einem sehr viel, sehr schnell, sehr schlecht ausgelegt wird.
Ja.
Aber ich finde das gut, was du hier erzählst.
Ah, schön.
Deswegen danke dafür.
Gerne.
Gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ich ein halbes Jahr. Also,
Du darfst auch die Zeit bei deinem Freund mitnehmen.
es ist sehr, sehr schwierig, da jetzt zu sein, dass ich anders denke, weil ich bin auch so voll auf meiner Schiene. Also ich habe eher die walddienliche Jagd gelernt. Gibt ja leider diese zwei Pole, die ich jetzt gar nicht so sinnvoll finde. Können wir auch gerne noch mal ein bisschen drüber reden. Habe mir dazu mal manchmal Gedanken gemacht, wenn mich das so stört, dass Pächter und Förster sich so gar nicht mögen. Aber dass ich jetzt anders denke, vielleicht ein bisschen. Am Anfang war ich wirklich nur so nach dem Motto walddienlich. Also nicht jedes Reh, jedes tote Reh ist nur ein gutes Reh, sondern dass die Jagd quasi eine Dienstleistung im Wald ist. Da war am Anfang mehr von, weil ich noch nicht diese Emotionen hatte zum Thema Jagd. Zum Thema, ich sitze wirklich vor den Stücken und kann mir sie mir angucken. Ich glaube, es hat sich vielleicht minimal verändert, dass ich mir denke, okay, nicht alles. Also für mich ganz persönlich muss ich die Dinge dann halt auch abschätzen, wann schieße ich, wann nicht. Und ich möchte nicht, dass mir das irgendwer vorlegt. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, okay, du musst jetzt gefühlt jedes Stück, was dir vor die Flinte jetzt drin, musst du erlegen, sondern dass ich irgendwie auch mal so ein bisschen Autonomie leben darf. Das ist mir, glaube ich, jetzt wichtig, dass ich nicht blind drauf losschieße quasi. Das hatte ich am Anfang, ganz, ganz am Anfang ein bisschen anders gedacht, dass ich da kälter wäre, aber es ist schwer in Worte zu fassen gerade, muss ich sagen.
Das gab noch, ich sage mir noch, empfinden.
Ja, genau.
Das hört ja auch wiederum nie auf. Das ist ja der nächste Punkt.
Ja, aber ich glaube, ich bin wirklich noch am Finden. Muss für mich jetzt mal klar machen, was will ich, was passt zu mir. Ja, genau, am Finden ist vielleicht die
Ja,
richtige.
also ja, auch in Ordnung.
Ja.
Genau, dann lass uns noch mal in den letzten Themenblock reingehen. Und zwar gehen wir so ein bisschen in die Zukunft der Jagd. Welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Herausforderung ist vielleicht genau das, was ich angesprochen habe. Dieses Thema unter den Jägern, was vielleicht auch als Chance gleichzeitig gehen kann, dass wir uns untereinander ein bisschen mehr unterstützen und dass wir versuchen, einander mehr zu verstehen. Weil mir fällt es leicht, das, was die Pächter predigen, zu verstehen. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, oft haben wir das Problem, dass viel gepachtet wird auf Feldflächen und dass es viel Wildschaden gibt an manchen Stellen und man wirklich ganz, ganz viel Schwarzwild bejagen muss, weil man sonst bezahlen muss oder halt die Ernte ausbleibt, weil so ein großer Wildschaden ist. Ich habe es ja selbst gesehen. Wir sind ja auch von ein paar Trevieren umgeben. Und dafür habe ich Verständnis, dass wir dort das Schwarzwild erlegen und auch relativ viel erlegen. Im Wald gegenüber sage ich, stört das Schwarzwild nicht. Also wenn es wirklich nur im Wald ist, stört es nicht. Es hat eher fast Vorteile. Und andersrum ist es quasi im Wald, dass wir die Rehe, das Rotwild, also das verbeißende Schalenwild haben, was wirklich quasi im Wald den Wildschaden macht. Den sieht man nur nicht so gut wie die umgewühlten Wiesen. Man sieht es einfach nicht direkt auf den ersten Blick. Aber der Schaden ist trotzdem da. Und quasi im Wald wird jetzt mehr das Rehwild bejagt. Dafür weniger die Sauen. Auf der Wiese werden mehr die Sauen bejagt, aber dafür weniger das Rehwild. Und ich finde, da können wir ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufbringen, weil jeder hat so seine Prioritäten und ein Projekt, was er ans Ziel bringen möchte. Und man sollte auf beiden Seiten eine gute Mitte finden, dass man nicht jetzt plötzlich alle Rehe ausrottet oder alle Sauen ausrottet, sondern dass man aber mehr Verständnis füreinander hat. Weil eigentlich ist am Ende von uns allen das Ziel, wir möchten weitgerecht jagen, also hoffe ich meistens. Wir möchten weitgerecht jagen, wir möchten Freude in der Natur haben, Freude mit der Natur. Und das ist bei jedem Jäger gleich, egal wo er jagt. Und deswegen würde es richtig schön sein, wenn wir ein bisschen mehr zueinander stehen, zueinander halten und dieser gegenseitige Hass aufhört. Weil ich ehrlich, als Jungjäger, ich verstehe nicht so.
Also für dich ist wirklich dieser Punkt gemeinsam sowohl Herausforderung als Chance.
Ja, definitiv. Wahrscheinlich
Okay.
noch mehr Herausforderung. Da ist bestimmt auch ganz viel, was an der Kommunikation schief geht. Das möchte ich ja gar nicht sagen. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel, wo man einfach mal ein bisschen freundlicher miteinander reden soll, allgemein ein bisschen freundlicher im Leben sein soll. Das ist ja manchmal in unserer deutschen Kultur nicht so.
Könnte man so sagen, ja.
aber ja, deswegen noch eine Herausforderung. Aber wenn wir mal alle ein bisschen kommunikativ an uns arbeiten und ein bisschen freundlich sind, könnte das werden, weil eigentlich haben wir das gleiche Ziel.
Ja, und nicht nur, das ist ja der Punkt, nicht nur wir Jäger haben das gleiche Ziel,
ja,
sondern im Normalfall ja auch die allgemeine Bevölkerung.
Ja, das stimmt.
Es geht uns allen ja darum, dass wir eine gesunde Natur haben.
Ja, richtig, genau. Also am Ende ist das wirklich wichtig und am Ende leisten wir alle einen großen Beitrag dazu. Kein anderer als der Jäger kennt sich so gut in der Natur aus zurzeit. Das geht ja schon verloren in der Gesellschaft.
Absolut, absolut. So, da haben wir wieder den Punkt. Der Hirsch ist, die, nee, das Reh ist die Frau vom Hirsch. Ne? So, tut mir fast schon weh, das auszusprechen.
Oh, das hatte ich letztens wieder gelesen. Oh je, das ist wirklich schlimm. Das hatte ich letztens auch in der Bahn, dass sie draußen mir erzählt haben, dass es hier Hirsche sind. Und das hat sehr viel gekostet, dass ich nicht dazwischen plärre und sage, nein, das ist hier ein Reh. Und wenn da noch ein Rehbock, aber keine Hirsche.
Ein Rehbock ist ein Babyhirsch. Aber ich sehe, wir gehen wirklich hin, wir haben die Chance, gemeinsam mehr zu erreichen, aber wir haben erstmal die Herausforderung, an den Punkt zu kommen, gemeinsam mehr zu erreichen.
Ja,
wenn ich
genau
das mal so zusammenfassen darf. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Hast du eine Botschaft, die du den Hörern oder Hörerinnen dieses Podcasts mitgeben möchtest?
Das, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen freundlicher miteinander, ein bisschen mehr gönnen. Es ist schwierig. Ich weiß, Jagdneid ist ein Ding. Er ist da. Man muss versuchen, auch wahrscheinlich kommt das durch ein besseres Miteinander. Wenn man besser miteinander kann und sich nicht nur hasst, dann gönnt man mehr. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein Key. Also man muss einfach freundlich miteinander sein, dann gehen so viele Probleme mit. Und wenn ich jetzt noch überlege, ich mache ja selbst ein bisschen Social Media, jetzt gar nicht viel. Ich würde es gerne ein bisschen mehr ausbauen, aber die Zeit fehlt gerade dafür. Aber mir wäre irgendwie wichtig, dass wir als Jäger das Bild nach außen ein bisschen mehr als Alligator-Bilder zeigen. Und am liebsten keine Alligator-Bilder. Weil das kommt nicht gut an. Mit allen, mit denen ich darüber geredet habe, die nichts mit der Jagd zu tun haben, die sind alle nur verstört und denken sich alle, was seid ihr denn für ach so krasse Macker, dass man sich jetzt hinter ein totes Tier stellen muss, indem man in einem sehr, sehr unfairen Kampf gewonnen hat. Und
guter Punkt.
Das, nee, vielleicht, wenn wir da nicht so viel machen, nicht so viele Erlegerbilder, ein bisschen mehr zeigen, was die Jagd noch so ist, was der Naturschutz dahinter ist. Da gibt es so viele spannende Sachen. Ja, das vielleicht ist das so ein bisschen mein Wunsch.
Ich finde es schön, dass du mitgibst, freundlich sein und ich sag mal, mehr offen sein über die anderen Tätigkeiten der Jagd. Das ist
ja genau
positiv formuliert.
Ja, genau, positiv. Keine Verbote, sondern Gebote.
Sehr schön. Ja, dann liebe Johanna, das waren schon alle meine Fragen. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dich hier so mitteilst, dass du uns beziehungsweise mir die Fragen beantwortet hast. Wenn du möchtest, du hast es gerade angesprochen, du hast einen Social-Media-Account, wo können dich die Leute finden, die sagen, hey, Johanna wird cool, die will ich mehr verfolgen? Magst du
ja
das einfach mal sagen?
Ja, gerne. Ich habe eine schöne Alliteration, und zwar
sehr gut.
Hannah-Hunting.
Hannah-Hunting, sehr gut.
Hannah
mit alles klein geschrieben und Hannah ohne H hinten, oder?
Genau, ohne H hinten, ja.
Okay, ich denke, das war deutlich genug. Also ab auf Instagram und folgen.
Generell,
wenn euch der Podcast oder die erste Folge gefallen hat, freue ich mich, beziehungsweise wir uns natürlich über eine gute Bewertung. Teilt den Podcast auch gerne mit allen Leuten, die das irgendwie interessieren könnte. Ab sofort gibt es regelmäßig Folgen hier. Geplant ist alle 2 Wochen. Der Podcast wird keine eigene Instagram-Seite bekommen. Das mache ich auch noch. Ihr findet dazu alles auf meinem Account hunting.tales. Und sonst freue ich mich über zahlreiche Hörer, über gute Bewertungen. Und wir würden uns somit verabschieden. Oder Johanna, hast du noch irgendwas?
Nein, ich freue mich, wenn es online geht.
Ich mich auch. Dauert noch ein bisschen, aber bald ist es soweit. Dann macht's gut, ihr Lieben.